Ich bin in dieser Woche über diesen Psalm 39 gestolpert. Da war die Losung aus diesem Satz, aus diesem Vers, und die hat mich sehr nachdenklich gemacht eigentlich. Und dann kam die Anfrage von Micha: Weißt du schon, worüber du predigst? Ich wusste es in dem Moment noch nicht. Und dann habe ich gedacht, diesem Psalm möchte ich mehr nachgehen. Habe dann auch noch drüber gebetet: Herr, ist das dran? Und ich hatte den Eindruck, ja, das ist dran. Und dann habe ich diesen Psalm genommen, und als ich dann an die Vorbereitung konkret rangegangen war für die Andacht, dann nehme ich ja immer nur einen Impuls, irgendeinen Gedanken aus dem Psalm. Jetzt für eine Predigt ist das schon ein bisschen was anderes. Da versuche ich das schon irgendwo zu erfassen insgesamt. Und da habe ich gemerkt, auweia, da hast du dir echt was angetan. Kennt ihr das? Man liest einen Text das erste Mal und denkt, ja klar. Und dann liest man ihn etwas gründlicher und auf einmal denkt man, oh, das ist ja doch nochmal anders, als du das beim ersten Lesen gedacht hast, als du beim ersten Lesen so diesen Eindruck hattest. Und dann hat dieser Psalm einfach auch etwas mit mir gemacht. Und ich weiß nicht, ich hoffe, es gelingt mir, euch da ein bisschen mit reinzunehmen. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Frevler vor mir sehen muss. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich seufze, brennt es wie Feuer, so rede ich mit meiner Zunge: Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich von aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan. Wende deine Plage von mir. Ich vergehe, weil deine Hand nach mir greift. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen, Selah. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Zunächst mal der Anspruch, den David hier stellt: Ich will nicht sündigen. Okay, den Wunsch hat vielleicht der ein oder andere von uns auch. Ich habe das auch schon gebetet: Herr, schenke doch, dass ich nicht mehr sündige. Komischerweise hat Gott dieses Gebet in dieser Form nicht erhört. Und bei David geht das ja auch hier schief. Er will nicht mehr sündigen mit seiner Zunge. Und was ist das Ergebnis? Er verstummt völlig. Ja, im Neuen Testament haben wir dazu durchaus Auslegungen. Wer viel redet, der sündigt viel. Ich glaube, Jakobus. Oder auch Jakobus: Wer seine Zunge vollkommen beherrscht, der ist ein vollkommener Mann. Bei Frauen scheint er das von vornherein auszuschließen. Ja, das hieße ja, eine Frau, die ihre Zunge vollkommen beherrscht, ist ein vollkommener Mann. Nein, ich glaube, das ist einfach die Zeit damals, dass man das grundsätzlich in der männlichen Form ausdrückt. Aber mal Spaß beiseite. Was da drin steckt, heißt ja, wer seine Zunge beherrscht, der beherrscht auch alles andere. Wer seine Zunge im Griff hat, der hat auch alles andere im Griff. Und die Erfahrung macht David hier im Grunde auch. Ja, er nimmt sich vor, mit Worten nicht mehr zu sündigen, und das Ergebnis ist, dass er gar nicht mehr redet. Das aber wieder macht ihn fertig. Er schweigt fern der Freude und er sagt: Mein Leid fresse ich in mich rein. Damit kommt er also auch nicht klar. Daran geht er kaputt. Dieser Anspruch funktioniert nicht. Die Folge ist, er verstummt völlig. Ich meine, wir kennen ja den Satz: Wer wenig tut, macht wenig Fehler. Wer viel tut, macht viele Fehler. Und die Fortsetzung, da gibt es dann verschiedene Varianten. Die einen sagen, wer gar nichts tut, macht alles falsch. Oder nur wer gar nichts tut, macht keine Fehler. Also das kann man mal nehmen, wie man will. Aber die Erfahrung macht David hier auch, als er versucht, fehlerlos mit seinen Worten zu agieren. Und das ist ja zunächst mal eine fast ein bisschen frustrierende Erfahrung. Aber das ist so. Ja, und ich meine, mir geht das auch so. Wenn ich dann Fehler gemacht habe, dann möchte ich am liebsten nichts mehr tun. Oder zumindest die Sache nicht mehr. Ja, dann werde ich so unzufrieden, wuschig und richtig unglücklich. Und jetzt ist ja die Frage, welchen Ausweg aus dieser Situation gibt es dann eigentlich? Und da ist einmal die Erkenntnis der Vergänglichkeit. Und da ist jetzt die Frage, gehört das zu den Folgen? Also wo ist hier die Abgrenzung? Gehört das eigentlich noch zu dem zweiten Punkt, zu den Folgen seines Entschlusses? Oder ist es schon Teil der Lösung? Ja, also die Bibel sagt ja, kennen wir ja auch aus anderen Psalmen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und eigentlich auch im Neuen Testament ist das immer wieder ein, dass wir unsere eigene Position erkennen, dass wir sie begreifen. Ich würde sagen, es kann ein Stück der Lösung sein. Es kommt dann wieder darauf an, wie sieht der nächste Schritt aus. Ja, natürlich kann mich die Erkenntnis meiner Vergänglichkeit auch nach unten ziehen. Ganz klar. Oder wie geht's euch damit? Ja, das kann einen runterziehen, wenn man die eigene Vergänglichkeit wahrnimmt, wenn man sie erkennt. Es gibt Leute, habe ich schon getroffen, die gehen zu keiner Beerdigung, weil sie da immer dran erinnert werden, dass sie irgendwann auch mal dran sind. Und damit wollen sie sich und können sie sich nicht auseinandersetzen. Das ist diese negative Sicht. Also wenn ich das Thema ausblende, wenn ich dem aus dem Weg gehe und es hat mal jemand gesagt, wenn ich einen Sterbenden begleiten will, muss ich mich mit meinem eigenen Sterben auseinandergesetzt haben. Ja, auch da ist ja was dran. Wenn ich jemanden begleiten will, der diesen letzten Weg antritt, muss ich mich mit meinem Sterben auseinandergesetzt haben. Aber wenn ich meine Vergänglichkeit aus dem Blickwinkel der Ewigkeit Gottes sehe, dann kann das ein positiver Effekt sein. Ich habe es ja hier bei der Vorbereitung, fällt mir jetzt erst auf, dass man es auch anders hätte machen können, ich habe es als ersten Schritt der Lösung gesehen. Es könnte auch der letzte Schritt des Abstiegs sein in diesem Psalm. Ich habe es als ersten Schritt der Lösung gesehen, weil in dem Moment, wo ich meine Grenzen erkenne, kann ich zu Gott kommen und kann mich da öffnen und kann ihm begegnen. Und das ist eben etwas, was mir dann die Perspektive wieder öffnet. Ja, also es hat auch mal so einen Spruch, den mal jemand geprägt hat, die Leute werden heute nicht mehr so alt wie früher. Früher hatten sie 30 Jahre auf dieser Erde und dann eine ganze Ewigkeit. Heute haben sie 80, 90, 100 Jahre auf dieser Erde und das war's. In ihren eigenen Köpfen natürlich. Versteht ihr den Unterschied da drin? Ich sehe eure Gesichter nicht. Versteht ihr den Unterschied da drin, der da drin steckt? Ja? Heute ist für die Mehrheit der Menschen das, was sie hier erleben, alles. Und was sie hier verpassen, das ist ein für alle Mal verpasst. Früher war es so, man hat zwar hier dieses Leben gelebt und auch geliebt, denke ich, früher wie heute. Ist ja nicht so, dass es nicht schön wäre hier in dieser Welt. Aber sie hatten diese Perspektive, das Beste kommt noch. Und damit haben die Dinge ein anderes Gewicht gekriegt. Wenn ich das Gefühl habe, ist ja immer so diese Sache, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hast nur noch ein Jahr zu leben? Und meine Frau arbeitet ja in einer Branche, wo das durchaus immer mal vorkommt, dass Leute so eine Perspektive kriegen. Und alle, die sie gesprochen hat, sagen tatsächlich, es verändert sich etwas. Selbst wenn dann doch Heilung kommt und diese Perspektive sich öffnet, sagen ganz, ganz viele oder fast alle, es hat sich was verändert. Es verändert sich der Blickwinkel. Aber eigentlich könnten wir doch mit diesem Blickwinkel leben, dass wir sagen, wir planen über dieses Leben hinaus. Wir planen die Ewigkeit mit ein. Was möchte ich hier noch tun? Klar, kann man überlegen. Aber ich weiß, ich habe noch die Ewigkeit. Okay, die kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie es da sein wird. Die Bibel sagt darüber relativ wenig und das Wenige, was sie sagt, sagt sie in Bildern. Ja, also ihr kennt das Jerusalem so ganz aus Gold, die Straßen aus Gold, die Tore, riesige Edelsteine. Jetzt muss ich euch mal ganz ehrlich was sagen, das entspricht nicht meinem Schönheitsideal. Wenn ich eine Stadt entwerfen dürfte, so wie sie mir gefällt, würde sie so, wie sie in der Offenbarung beschrieben ist, wahrscheinlich nicht aussehen. Aber was will die Bibel damit sagen? Es wird wunderbar und herrlich sein. Was herrlich ist, ist geprägt von dem orientalischen Schönheitsideal. Ja, also viel Gold, noch mehr Gold. Geht mal in eine orthodoxe Kirche rein, die reich ausgeschmückt ist. Ich war hier in Künzels auch noch nicht drin, aber in Griechenland war ich in diversen orthodoxen Kirchen. Man wird schier erschlagen von Gold und Farben und bunt. Und ich habe dann mal ein Kreuz gesucht. Ich habe keins gefunden erstmal. Es hat auch einen Grund. Und zwar in der orthodoxen Kirche wird der ganze Altarraum geschlossen, wenn kein Gottesdienst ist. Ja, da ist also eine regelrechte Tür dafür. Das Kreuz, das Hauptkreuz steht dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt während einfach so in Öffnungszeiten da reingehe, kann ich es nicht sehen. Ich war erstmal ganz entsetzt, habe gedacht, christliche Kirche, kein Kreuz, was ist denn hier los? Bis ich das dann gelernt habe, das Kreuz steht im Altarraum und der ist eben zu. In den darf auch nur der Priester rein und die Putzfrau. Da haben wir mal eine Kirche besichtigt, da war die Putzfrau dann fröhlich im Altarraum unterwegs. Da war er dann auch mal offen, da habe ich dann die Lösung gekriegt, ja, dass das Kreuz da durchaus steht, weil die fürs Putzen dann eben auch den Bereich aufgemacht hatte. Aber das ist so, das kommt diesem orientalischen Schönheitsbild entgegen. Und da hat dann Johannes sozusagen die Superlative, das Absolute, das Ideale nach diesem Schönheitsideal beschrieben. Ich persönlich sage gerne mal, stellt euch das Schönste vor, was es für euch gibt, und dann macht euch klar, im Himmel wird es noch besser. Also für mich ist das natürlich ganz, ganz viel Gesang. Und ich weiß, ich kenne jemanden, den habe ich sogar jetzt vor Augen, der würde sagen, dann will ich da nicht rein. Ja, also so unterschiedlich sind mitunter die Geschmäcker und die Vorstellungen. Und ich glaube, das größte Wunder der Ewigkeit wird sein, dass Gott das hinkriegen wird, dass es uns allen gefällt, dass wir alle begeistert sein werden. Aber warum gehe ich hier so ausführlich? Weil ich denke, das ist der Anfang der Lösung. Wir hängen an dem, was wir jetzt kennen. Aber Leute, das ist tatsächlich der Spatz in der Hand. Ja, also ihr kennt den Spruch, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das, was wir hier haben, ist der Spatz in der Hand, weil es wird wirklich wunderbar. Es wird eine Schönheit sein, eine Freude, ein Jubel, den wir uns hier in diesem Leben nicht vorstellen können. Das Zweite, was er dann sagt, ich hoffe auf dich. Ja, David merkt, wenn ich fehlerlos werden will, dann wird das nichts. Dann kann ich gar nichts mehr machen. Da gehe ich ein, da gehe ich kaputt, da gehe ich vor die Hunde. Wenn jeder Fehler mich fertig macht, ja, dann gehe ich ein. Dann verstecke ich mich, dann will ich überhaupt nichts mehr. Und das ist ein Punkt, der mich also wirklich getroffen hat. Weil wenn ich Fehler mache, dann fange ich an zu schwitzen und dann fühle ich mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut. Dann würde ich am liebsten irgendwo verschwinden. Ja, da bewundere ich manchmal Leute, die sagen, ja, habe ich falsch gemacht, na und? Aber wenn man mit denen zusammenarbeiten muss, ist es auch nicht so ganz einfach. Aber manchmal bewundere ich die Leute, die das können, die das drauf haben, die das einfach so, ja. Aber dann sagt David hier, ich vertraue auf dich. Und dann kommt bei ihm die Bitte um Vergebung. Ja, also er sagt, wenn du richtest, wenn du jede Tat bestrafst, dann verzehrst du seine Schönheit, also die Schönheit des Menschen. Wenn du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen. Also da begreift er, wenn Gott Punkt für Punkt alles, was wir falsch gemacht haben, an uns heimsucht, dann bleibt nichts übrig. Das ist die Erkenntnis, zu der David hier kommt. Und manchmal haben wir ja so, es gibt ja so lockerflockige Sprüche, kleine Sünden straft der Herr sofort. Ja, hat einer was Boshaftes gesagt, in dem Moment stolpert er. Ja, ja, kleine Sünden straft der Herr sofort. Aber was ist das für ein Gottesbild? Ja, du hast was falsch gemacht, batsch, gibt's einen hinter die Löffel. Und irgendwo scheint das doch bei uns drin zu stecken, dieses Gottesbild. Und David merkt hier, wenn dem so wäre, dann würde ich untergehen. Wenn dem so wäre, wenn Gott so handeln würde, dann hätte ich keine Überlebenschance. Dann wäre es mit meinem Leben aus. Und deswegen setzt er seine Hoffnung auf Gott. Höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Das ist eigentlich, ja, Herr, nicht alles an mir heimsuchen, nicht jede Sache. Also ich irgendwo, es ist eigentlich eine verkappte Bitte um Vergebung. Auch wenn das Wort hier gar nicht steht. Sagt, Herr, wenn du alles an mir heimsuchen würdest, dann könnte ich in dieser Welt nicht mehr leben. Dann wäre es aus mit mir. Und damit sind wir eigentlich bei einer ganz neutestamentlichen Botschaft. Und wir sind trotzdem bei einer Botschaft, die, ja, ich sag mal, die mich stört oder die mich ärgert. Ich überlege gerade, was es genauer trifft. Denn ich würde doch gerne dahin kommen, keine Fehler mehr zu machen. Aber es geht nicht. David hat es ausprobiert, ganz konkret. Er hat festgestellt, daraus wird nichts. Wenn ich das versuche, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Dann ist mein Leben, und ich denke sogar manchmal, wir würden vielleicht sogar weniger Fehler machen, wenn wir nicht so krampfhaft versuchen würden, sie zu vermeiden. Kennt ihr das? Wenn man krampfhaft versucht, einen bestimmten Fehler zu vermeiden, macht man ihn erst recht. Dann passiert es gerade. Oder es passiert ein anderer, weil ich so auf den einen fixiert bin, dass mir plötzlich andere Dinge durch die Lappen gehen. Auch da bewundere ich Leute, die Berufe haben, wo sie ständig 10 Sachen gleichzeitig im Kopf haben müssen. Also Sekretärinnen sind das zum Beispiel, ja, die also da sagt der Chef was und da hat ein Kunde angerufen und da ist noch dies und da ist noch das und da ist noch jenes. Oft so 10 Sachen oder meine Frau genauso als Krankenschwester auf Station. Ja, da klingelt es und gleichzeitig im Kopf verhalten, woran ich gerade gearbeitet habe. Dann kommt noch der Arzt vorbei und sagt, der Patient sowieso, der braucht noch das und das. Und da soll man dann am Ende der Schicht nichts vergessen haben, möglichst. Könnte ja Folgen haben. Wäre nichts für mich. Aber wenn ich aus eigener Kraft fehlerlos werden will, werde ich nicht nur scheitern, ich werde auch noch dran kaputt gehen. Wenn ich aber zu Jesus hinkomme und sage, Herr, ich lege mein Leben vor dich hin, ich will mein Bestes geben, das auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass es nicht ausreichen wird, sondern ich lebe letztendlich von deiner Gnade. Höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, nimm du mich an. Und das ist letztendlich die Perspektive, aus der wir leben können und aus der wir leben müssen auch ein Stück weit, weil anders geht es nicht. Das ist eigentlich heute, dieser Psalm ist mal keine Entscheidung. Du musst das so und so machen, entscheide dich für das Richtige oder irgendwas, sondern es ist eigentlich schlicht eine Feststellung. Es geht nicht. Dieser Weg, selber fehlerlos zu werden, ist kein Weg, der funktioniert nicht. Du kannst es ausprobieren. David hat es ausprobiert, es ist schmerzhaft geworden und er hat davon wieder gelassen. Du kannst es sehr gerne selber ausprobieren. Du wirst aber genauso wie David daran scheitern. Du kannst es auch gleich lassen. Und ja, das ist jetzt dieser Punkt. Ich möchte lernen zu sagen, Herr, ich gebe mein Bestes, aber alles Weitere lege ich in deine Hände. Wir hatten das jetzt beim Erntedankfest ja eigentlich auch schon. Ich tue mein Bestes. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachsen und Gedeihen liegt in des Herrn Hand. Und das gilt eigentlich in jedem Bereich. Wir tun, was wir können. Aber dass daraus etwas wird, ist Gottes Sache. Und das wünsche ich mir, denn je mehr wir das begreifen, umso mehr Schmerzen können wir uns ersparen. Je mehr wir das begreifen, umso mehr Scheitern können wir uns ersparen. Und das wünsche ich mir natürlich zuallererst für mich selber. Aber wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, an diesem Übungstrainingsprogramm teilzunehmen. Lasst uns zusammen beten. Herr, du siehst, wie wir jeder für sich gestrickt sind. Herr, und ich denke, die meisten von uns wollen keine Fehler machen, wollen nicht andere verletzen, wollen nicht andere enttäuschen. Und doch tun wir es immer wieder. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was gewesen ist. Und ich bitte dich nach vorne, hilf uns doch, dass wir in deiner Kraft das tun, was wir können. Und dass wir lernen, wirklich das andere, das Übrige dir zu überlassen. Herr, du siehst, wie mir zumindest es schwerfällt, weil ich doch gerne selber gut sein will, am besten selber perfekt sein will. Und diese Erkenntnis, dass ich es nicht bin, tut weh. Aber hilf doch, dass wir uns dieser Erkenntnis stellen und dass wir aus dieser Erkenntnis heraus dann uns mit dir auf den Weg machen. Amen.